Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Herz und Faust, das Victory-Zeichen und Chaim Soutins verfremdetes Eva-Porträt. Das sind die Symbole derer, die in Belarus auf die Straße gehen und sich gegen Regierungsgewalt wehren. Wir sprechen über den Widerstand der Kulturszene. Red Alert, die britische Kulturbranche fürchtet um 1 Million Arbeitsplätze und lässt Galerien, Museen und andere Kulturorte grellrot leuchten. Down to Earth, der Martin-Gropius-Bau in Berlin setzt seine Immersion Reihe fort. Es geht ums Klima, um Kunst und Diskurs. Unplugged. Menschen, die in kleinen Gruppen gegen die Wahlfälschung in Belarus protestieren, werden niedergeknüppelt. Journalisten greift die Polizei gezielt an. Einige sind momentan unauffindbar. In den Kliniken werden immer mehr Verletzte eingeliefert, weshalb nun auch das Krankenhauspersonal auf die Straße geht. Aus dem benachbarten Russland unterstützt der Konzeptkünstler Artyom Loskutow die protestierende belarussische Zivilgesellschaft mit einem eindrucksvollen Video. Man sieht ein weißliches Viereck, das von links und rechts mit Schlagstöcken traktiert wird. Es ist kein wildes Schlagen. Jeder Schlag färbt den Untergrund aber röter. Die weiße Fläche sieht nach etwa 30 Sekunden aus wie ein von blutigen Striemen gezeichneter Rücken. Die Philosophin Olga Sparaga lehrt und forscht am European College for Liberal Arts Belarus. Ich habe sie am Abend in Minsk erreicht. Frau Sparaga, zu welchen Mitteln greifen die Künstler in Belarus, um sich gegen die Repression zu wehren?
Ich würde sagen, dass die Künstler im Moment und all diese letzten 3 Monate sehr aktiv sind. Und sie schlagen sehr viele Symbole, Ideen und Ideen für die Solidarisierung vor. Zum Beispiel eine Idee oder die ganze Reihe von Ideen wurde mit dem Porträt von Eva, von Chaim Soutin aus dem Jahre 1928 verbunden. Das Porträt gehörte zu einer Kunstsammlung, sogenannte Pariser Schule. Diese Sammlung wurde von Viktor Babarika, einem von Kandidaten, der im Moment im Gefängnis ist, gesammelt. Und dann wurde sozusagen diese Sammlung verhaftet, genommen von der Macht. Und das Porträt von Eva wurde zum Symbol der Proteste. Das Porträt zeigt, welche große Rolle die Frauen jetzt bei diesen Protesten spielen. Und das war sehr interessant, dass erst die Frauen das Porträt benutzt haben, die Frauen aus dem künstlerischen Bereich, Schriftstellerinnen. Und dann wurde um dieses Symbol, um dieses Porträt ein Milieu gemacht, wo eigentlich die Frauen, ich würde sagen, ihre Stärke gefunden haben. Diese Bewegung um Eva hat unsere Trio, Svetlana Tichanowskaya, Kolesnikova und Zipkala, unterstützt.
Welche Symbole, Frau Sparaga, nutzen denn Künstler heute für ihren Protest?
Frauenfiguren spielen eine sehr wichtige Rolle. Noch ein wichtiges Symbol besteht aus 3 Zeichen. Das ist Herz, Faust und Victory-Zeichen. Und zuerst haben selbst unsere Trio, unsere Tichanowskaya, Kolesnikova und Zipkala, das gezeigt, diese 3 Symbole. Und dann hat eine Künstlerin gezeichnet, diese 3 Symbole. Und wir sehen diese 3 Zeichen jetzt überall, weil sie zum Symbol der Proteste und von unserer Präsidentin, jetzt Svetlana Tichanowskaya, auch geworden sind, diese Symbole. Aber Künstler produzieren die ganze Reihe von Plakaten. Die Sammlung wächst und das ist die Reaktion auf die Ereignisse, die in Belarus passieren. Jetzt haben wir mit der Gewalt von Lukaschenko zu tun in Belarus und Künstler reagieren auf dieses Ereignis. Und früher auf jedes Ereignis, auf jede neue Erscheinung im Feld der Proteste haben Künstler reagiert.
Nach der Wahl war das Internet 3 Tage lang blockiert. Wie funktioniert denn das Netzwerk der künstlerischen Dissidenten? Wie organisieren Sie Ihren Protest?
Ja, natürlich, Internet hat erst sehr wichtige Rolle gespielt, aber 3 Tage nach dem 9., als Wahlen stattgefunden sind, dann haben wir einander telefoniert und SMS geschickt. Ich denke, dass diese Verbindungen schon früher, diese Vernetzungen schon früher entstanden sind und wir kennen einander und wir kümmern uns umeinander und deswegen erreichen wir einander. Wir haben diese Vernetzung.
Für die Proteste braucht man Geld. Gibt es denn Unterstützung für Kunstaktionen oder schaffen die Künstler das aus eigener Kraft, Plakate und Manifeste zu drucken und dann unter die Leute auf die Straße zu bringen?
Die Leute sammeln die ganze Zeit auch finanzielle Mittel und diese Crowdfunding-Bewegung ist noch in der Zeit von der Pandemie Covid-19 entstanden. Das dauert schon ab März 2020 und Künstler und Künstlerkreisen haben einander auch unterstützt in dieser Periode.
Sind denn wirklich alle Kulturschaffenden dabei, zum Beispiel auch die Leute, die an Theatern arbeiten oder in Tanzkompanien?
Ja, es gibt noch eine Bewegung, Kulturprotest. Man kann in Facebook das leicht finden. Und das ist die Bewegung, dass die Leute aus verschiedenen Kulturbereichen verbindet und die früher im staatlichen Bereich gearbeitet haben, als Regisseure, im Theaterbereich, in den Museen. Und die Leute, die dieses staatliche Bereich verlassen haben, weil sie jetzt gegen staatliche offizielle Politik sind, sie produzieren die Aussagen und diese Aussagen haben verschiedene Formen. Sie tanzen, sie singen, sie sprechen darüber, was sie fordern und was sie wollen, in welcher Belarus sie leben wollen. Oder schlagen vor, dass die anderen Leute aus diesem staatlichen Kulturbereich sie unterstützen und auch weggehen.
Die Proteste werden weitergehen oder befürchten Sie, dass sie abreißen wegen der starken Polizeigewalt?
Als Protesten am Abend in der Nacht stattgefunden sind, dann wurden die Leute verhaftet und geschlagen. Und ab gestern haben die Frauen Initiative genommen und sie haben begonnen, Proteste am Tag zu machen. Gestern gab es 2 Ketten am Tag und heute hatten wir schon, ich weiß nicht wie viele, so tausende Leute, tausende Frauen mit weißen Kleidungen, mit weißen Blumen in den Straßen. Und ich weiß nicht, was es morgen kommt. Es entstehen neue Formen und das ist Reaktion auf die Gewalt, auf die Situation. Und ich denke, dass es weitergeht, weil die Unterstützung von Svetlana Tichanowska riesig ist, weil die Gesellschaft wirklich jetzt aktiv ist. Und das ist nicht nur in Minsk, überall in Belarus, auch in kleinen Dörfern. Und Leute wollen ihre Stimmen für ihre Zukunft, für Selbstregierung vom Lande kämpfen. Man sieht das.
Künstler und Kulturschaffende in Belarus protestieren gegen die Regierungsgewalt. Über die Formen ihres Widerstands habe ich mit der in Minsk lebenden Kunstkritikerin und Philosophin Olga Sparaga gesprochen. Vielen Dank, Frau Sparaga, und alles Gute.
Ja, vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In keinem anderen Industrieland schrumpft die Wirtschaft so sehr wie in Großbritannien. Die Leistung ist um ein Fünftel eingebrochen. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz und das Kurzarbeitergeld soll nicht verlängert werden. Allein in der Kulturbranche stehen 1 Million Arbeitsplätze auf dem Spiel. Andy Doherty steht an der Spitze eines erfolgreichen Unternehmens, das Bühnentechnik entwickelt. Die seichte Musik im Hintergrund nimmt den Zahlen nichts von ihrer Schwere.
June to the end of August is festival season, and I think most rental companies will agree that festival season you probably do, I don't know, 50% of your income over of your annual income.
Die Festivalsaison dauert 3 Monate von Juni bis August und in dieser Zeit verdienen viele Kompanien 50% des Jahreseinkommens. Der Ausfall, so Doherty, sei absolut schrecklich. Robert Rottifer lebt als freier Kulturkorrespondent in London und ist uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Rottifer.
Guten Abend, guten Abend.
Das klingt alles schlimm, aber gibt es in Großbritannien denn keine staatliche Hilfe für Leute, die in der Festival- und Konzertbranche arbeiten?
Ja, und das ist genau dieses Problem, das Sie da jetzt richtig ansprechen. Denn man kann ja natürlich die Institutionen beschützen, aber es gibt sehr viele Leute, die da arbeiten, die freiberuflich dort arbeiten. Also Stagehands, Roadies, die Leute, die mischen, beleuchten und so weiter. 70% oder knapp 3/4 sogar der Leute, die in der Branche in diesen Funktionen arbeiten, sind freiberuflich. Und für die gibt es daher diese Kurzarbeit nicht. Also es gab schon für Freelance in Großbritannien eine Möglichkeit, sich vom Staat 80% des üblichen Geldes, das man sonst im selben Jahreszeitraum verdient, zurückzuholen. Aber dieses, das ist eine Förderung, die jetzt abgedreht wird und auch eine Förderung, die nicht für Leute gibt, die sich gilt, die sich selbst als Firma, als Firma Rechnung stellen und so weiter. Also es gab sehr viele Leute, die da jetzt schon existenzgefährdet sind und noch viel, viel mehr Leute, die sehr bald sehr existenzgefährdend sein werden, weil im Unterschied zu anderen Ländern auch in Großbritannien Konzertlokale und Theater immer noch nicht aufmachen. Und in Großbritannien ist das auch im Vergleich zu anderen Ländern ein vergleichsweise viel riesigerer Sektor, also vom Londoner West End bis zu den ganzen großen Pop-Festivals, die ja alle abgeblasen wurden und den sonst den ganzen Sommer über stattfinden.
Die Event-Industrie ist ja auch von diesen Leuten abhängig. Man wird sie brauchen, wenn man wieder zurückkommen will. Es gab gestern eine Solidaritätsaktion unter dem Titel Red Alert. Wer hat da alles mitgemacht?
Ja, also das wurde organisiert von so einer Plattform namens Plaza. Das ist ein Verband für Leute, die eben in der Eventindustrie arbeiten. Und da haben sich dann einige der Lokalitäten, in denen diese Leute sonst tätig sind, bereit erklärt, an diesem Day of Action teilzunehmen, also ein Aktionstag. We make events, wir machen Ereignisse, war das Motto, das Hashtag-Motto dafür. 715 Veranstaltungsorte in ganz Großbritannien haben da mitgemacht. Und Red Alert, also Warnstufe Rot, war das Motto, ist im ganzen Land stattgefunden. Es hat am Tag in Manchester eine große Demonstration gegeben, wo Roadies und Soundtechniker und so weiter, sogar Reinigungspersonal durch die Stadt gegangen sind und so diese Flight Cases, also die großen Rollkoffer, in denen die ganzen Geräte normalerweise drin sind, vor sich hergerollt haben, so als Zeichen dafür, dass ohne sie the show doesn't go on. Ja? Und dann ist in London dann, als die Nacht gekommen ist, entlang der Themse wurden die ganzen wichtigsten Veranstaltungsorte der South Bank in rotes Licht getaucht, also von der Tate Modern über National Theatre bis Royal Festival Hall, alles rot mit We Make Events drauf projiziert. Da waren natürlich Fachleute im Werk, die sich beim Projizieren auskennen, das ist eben auch ihr Job, den sie jetzt nicht ausführen können. Und außerdem hat es noch Solidaritätsbekundungen gegeben, auch von Musikerinnen und Musikern, von Peter Gabriel über The Cure, New Order, Leona Lewis. Normalerweise würden die dann natürlich Benefizkonzerte abhalten, aber genau das geht ja eben nicht.
Haben Sie denn auch mit Leuten gesprochen, die starke Einbußen verkraften müssen?
Ja, also durchaus mit Bekannten, die jetzt also zum Beispiel mit einem Live-Mischer und mit einem Roadie, aber es gibt natürlich auch außerhalb des Live-Sektors in der Musikindustrie, die zum Beispiel Leute, die Studios betreiben, aber von denen hört man dann, dass sie sich dann überlegen, dass sie sich was anderes suchen würden, dass sie in eine ganz andere Branche wechseln. Aber ich glaube, das Problem ist, womit niemand wirklich kalkuliert hat, ist, dass genau zu diesem Zeitpunkt jetzt mit dem Auslaufen der britischen Kurzarbeit dann schlagartig eine allgemeine Explosion der Arbeitslosigkeit bevorsteht. Und die Idee, also jetzt statt irgendwie Mischer zu sein oder statt Roadie zu sein oder Beleuchtungstechniker zu sein, in eine Bar zu gehen, die sieht im Moment nicht mehr so einfach aus, weil alle wollen Barkeeper jetzt sein und alle wollen irgendwie diese kleinen Jobs, weil viele Leute die Jobs, von denen sie normalerweise leben, verloren haben. Das heißt, es ist schon, glaube ich, nicht übertrieben, vom Anbrechen einer Katastrophe für den Sektor zu sprechen.
Red Alert. Über 700 Kulturorte leuchteten in Großbritannien rot. Die Warnstufe ist erreicht und es kann schlimmer kommen. Robert Rottifer hat uns über die Situation der in der Kulturbranche arbeitenden vielen Freiberufler und Saisonarbeiter aufgeklärt und das geschildert. Dafür besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Klimawandel ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit und jeder weiß warum. Auch Künstler setzen sich nicht erst seit gestern mit der Frage auseinander, wie klimaschädlich es ist, Kunst zu produzieren oder zu Ausstellungen rund um die Welt zu schicken. Der Berliner Martin Gropius-Bau setzt mit der Ausstellung Down to Earth seine Reihe Immersion fort. Dieses große Museum verbraucht viel Energie und genau diese Zwangsläufigkeit wollte man als erstes durchführen. Es geht um Klima, Kunst und Diskurs und zwar unplugged. Gerd Brendel hat für uns die verwandelten, ohne künstliches Licht auskommenden Räume erkundet.
Willkommen zur Situation im Berliner Martin-Gropius-Bau. Ein halbes Dutzend Darsteller, Darstellerinnen intonieren die Formeln im leeren Ausstellungsraum wie eine Beschwörung. Dann reden sie ein paar Minuten lang über ein Zitat aus 400 Jahre Geistesgeschichte. Die Vorstellung von Moral als festes Regelwerk ist verschwunden. Aber was kann an seine Stelle treten? Die Performance-Anordnung stammt von Tino Segal. Der Künstler hat gemeinsam mit Stefanie Hessler die Ausstellung Down to Earth kuratiert. So wie seine eigenen Arbeiten das Publikum immer wieder mit ungewohnten Situationen konfrontiert, mal mit einem küssenden Paar, mal mit als Museumswärter verkleideten zudringlichen Performern, will die Ausstellung Down to Earth den Blick der Besucher auf das Alltägliche lenken. Auf das, was alle wissen, aber wogegen kaum jemand handelt. Den Klimawandel oder das Verschwinden ganzer Lebensräume. Die existieren auch in den Ausstellungsräumen des Martin-Gropius-Baus. Tomasz Saraceno zum Beispiel hat einen Spiegel auf den Boden gestellt. In historischen Sälen dient das Instrument zum bequemen Betrachten üppiger Deckengemälde. Hier allerdings wirft der Spiegel das Bild einer winzigen Spinne zurück, die weit oben unter der Decke ihr Netz spinnt. Im nächsten Raum hat Kirsten Pierrot ihre Neuköllner Pfütze installiert. Wirklich eine Wasserlache, inklusive Zigarettenkippen und Benzinschlieren. Daneben hängen großformatige Fotos von Antarktis und den Weltmeeren, aufgenommen aus dem Weltraum von Andreas Gursky. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Der Name der Ausstellung Down to Earth ist der englische Titel eines der Hauptwerke des französischen Soziologen Bruno Latour. Sein interdisziplinäres Forschungsprojekt belegt den größten Raum der Ausstellung.
Also wir sind jetzt im Arbeitsraum von Spiep.
Begrüßt mich der junge Schweizer Architekt Arthur Diburenne.
Spiep ist eine Akademie, die Bruno Latour vor 10 Jahren in Paris gegründet hat, wo Künstler und Forscher interdisziplinär arbeiten, um zu definieren, was es bedeutet, Erdling zu sein.
Und dann lädt er mich ein Protokoll zu erstellen.
Vielleicht versuchen Sie zuerst eine Liste von 10 Sachen, Personen, Objekten, Orten zu machen, die für Sie wesentlich sind und auf denen Sie auch Sorge halten.
Wer oder was ist bedroht und warum?
Gibt es etwas, was Sie dafür machen könnten?
Der kranke Freund auf meiner Liste, die verschmutzten Strände meiner Lieblingsinsel. Es wird eine Übung in Mitgefühl.
Nach Latour ist die Situation mit Klimaänderungen und Zerfall der Biodiversität ein klares Problem, das uns alle bedroht. Und niemand agiert, weil wir nicht mehr Teil von unserer Umwelt sind. Wir wissen nicht mehr, wovon wir abhängen. Es ist einfach zu sagen, in welchem Land man lebt, aber niemand kann sagen fast, von welchem Land er lebt.
Oder von welchen Energiequellen wir abhängig sind. Das wichtigste Exponat der Ausstellung ist nur ausnahmsweise nach der Pressekonferenz öffentlich zugänglich. Die riesige Klimaanlage im Keller.
Ich habe irgendwie zig Ausstellungen in meinem Leben gemacht und habe eigentlich so ein Ding noch nie gesehen.
Tino Segal kann es kaum fassen.
Gemerkt, oh krass, die Luft wird produziert. Da wird nicht einfach nur Luft reingelassen. Das war so meine Epiphanie, als ich das erste Mal hier reingegangen bin.
Künstlich auf konstante 20 Grad bei 50% Luftfeuchtigkeit gekühlt oder erwärmt. Was für Renaissance-Porträts aus konservatorischen Gründen sinnvoll ist, ist vor Kirsten Pieroths Neuköllner Pfütze pure Verschwendung. Aber weil im Haus noch eine andere Ausstellung läuft, muss weitergekühlt werden. Down to Earth. Mit ihrem moralischen Anspruch kann es die Ausstellung mit einem Kirchentag oder einem buddhistischen Retreat aufnehmen. Aber wie steht es mit dem ästhetischen Anspruch? Ist das Wahre notwendig schön, Herr Segal?
Da würde ich da pointiert darauf antworten, dass das Wahre immer schön ist. Der Regen sieht man anders nach Turner. Ich sehe auch jetzt Pfützen anders nach Pirot.
Und wie sieht er die Rolle von Kunst und Künstlern?
Wenn wir einen gemeinsamen Denkraum haben, dann schafft es auch eine Gemeinsamkeit, ne? Wir nehmen halt teil an einem öffentlichen Diskurs, der für ein demokratisches Zusammenleben wichtig ist. Und ob wir dann Priester sind oder sowas, das glaube ich nicht, weil wir sind ja eine säkulare Gesellschaft, ne? Aber wir nehmen natürlich ähnliche Rollen an.
Und die zur Kunst pilgernden Erdlinge? Nie Gesehenes, nie Gehörtes? Fehlanzeige. Dafür Fragen, die einen begleiten, wie die Erinnerung an die fast leeren, aber perfekt klimatisierten Ausstellungsräume im Martin-Gropius-Bau.
Im Berliner Martin-Gropius-Bau wird wahre Klimakunst präsentiert. Die Ausstellung Down to Earth läuft bis zum 13. September. Der französische Wissenschaftsphilosoph Bruno Latour, auf den der Titel der Ausstellung zurückgeht, wird in den kommenden Wochen Vorträge halten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache, GFDS, rät von der Nutzung des Gender-Sternchens ab. Sie befürwortet zwar grundsätzlich eine diskriminierungsfreie Sprache, das sogenannte Gender-Sternchen wie bei Leser-Sternchen in, stelle aber aus sprachlicher Sicht kein geeignetes Mittel dar. Auch der Unterstrich oder der Doppelpunkt seien nicht mit der deutschen Rechtschreibung vereinbar. Die GFDS bemängelt etwa, dass die Verwendung zu einer uneinheitlichen Rechtschreibung führe. Auch sei unklar, wie Worte wie Lesersternchen in ausgesprochen werden sollen. Zudem entstünden bei der Verwendung grammatisch falsche Formen wie Ärztsternchen in. Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt mit 5 Millionen Euro Projekte für einen besseren digitalen Austausch im Kulturbereich. Der Kontakt mit dem Publikum sei für Kultureinrichtungen der Schlüssel zum Erfolg, sagte Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin. In der derzeitigen Krise sei das eine große Herausforderung. Das Programm Dive-In richtet sich daher bundesweit an Kulturinstitutionen aller Sparten sowie an Gedenkstätten, Bibliotheken, soziokulturelle Zentren, Archive in künstlerischen Sparten und an Festivals. Gefördert werden digitale Formate wie beispielsweise Apps, Games, Virtual Reality oder interaktive Webseiten. Der algerische Fotograf Ferhat Boudar wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium geehrt. Die Auszeichnung der Berliner Akademie der Künste ist mit 20.000 Euro dotiert. Julian Theilen.
Boudars Bilder der Berber seien von einer bewegenden menschlichen Suche geprägt. Ein optisches Abtasten, das mit jeder Belichtung die Frage nach der Menschlichkeit stellt, ließ die Jury mitteilen. Boudar wurde 1976 in Algerien geboren. Seit einigen Jahren lebt er in Frankfurt am Main. Die Auszeichnung wird alle 2 Jahre vergeben und soll am 25. Oktober überreicht werden.
Die UN-Kulturorganisation UNESCO will eine führende Rolle bei der Rettung und dem Wiederaufbau von historischen Gebäuden in der libanesischen Hauptstadt Beirut übernehmen. Das kündigte der UNESCO-Vizegeneraldirektor für Kultur an. Man arbeite gegenwärtig gemeinsam mit den Partnern im Libanon und weltweit an einem internationalen Aktionsplan. Die Explosion vom 4. August hat nach Angaben des libanesischen Kulturministeriums mindestens 8.000 Gebäude beschädigt. Darunter sind 640 historische Gebäude, wichtige Museen sowie archäologische und religiöse Stätten. Im Himalaya auf 3500 Meter Höhe, wo es kalt und unwirtlich ist bei monatelangem Eis, Schnee und Regen, dort wurde im 11. Jahrhundert das Kloster Alchi von Mönchen gebaut, deren Lehren sich bis nach Griechenland verbreiteten. Das Kloster gibt es noch immer, doch die Kunstschätze sind mittlerweile gefährdet. Der Fotograf und Ausstellungsmacher Peter van Ham durfte sie als erster und einziger vor einer geplanten Restaurierung fotografieren. Gezeigt werden die Bilder nun in Hamburg im Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt. Die Ausstellung präsentiert die Aufnahmen fast in Originalgröße der Malereien und will damit Aalto und seine kulturelle Bedeutung bekannt machen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Kunstsammlung Chemnitz feiern in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen und erinnern mit der Ausstellung Im Morgenlicht der Republik daran, dass die Stadt in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Hotspot der Gegenwartskunst war. Frederik Bußmann ist Generaldirektor der Kunstsammlung und eröffnet am Wochenende ein Großprojekt, das im öffentlichen Raum stattfindet und den Blick für die Geschichte von Plätzen, Gebäuden und Denkmalen öffnen will. Guten Abend, Herr Bußmann.
Ja, schönen guten Abend.
Im August vor 2 Jahren sind nach der Tötung eines Mannes Neonazis durch die Stadt marschiert. Pegida-Anhänger und Islamhasser haben sich Straßenschlachten geliefert mit Leuten, von denen sich später viele in der Initiative Pro Chemnitz weder links noch rechts engagierten. Wollen Sie mit dieser Ausstellung auch Weltoffenheit zeigen?
Die Ausstellung ist erstmal der Versuch, sich mit der Stadt auseinanderzusetzen, Künstlerinnen und Künstler einzuladen. Das Kuratorenteam Florian Matzen und Sarah Siegmund haben auf Einladung der Stadt sich umgeschaut, welche Themen gibt es hier, welche Geschichte gibt es hier, welche städtebaulichen Fragen, ökologischen Fragen beschäftigen sich, was ist das Profil dieser Stadt und wie können wir künstlerisch dazu beitragen, dass sich diese Stadt, der Blick auf diese Stadt ändert, die Auseinandersetzung fördern, von außen nochmal drauf zu schauen, aber vielleicht auch die Stadt selbst dann künstlerisch zu transformieren. Und sicherlich ist das auch eine Reaktion auf die Auseinandersetzung vor 2 Jahren. Allerdings muss man sagen, das Projekt selbst ist vorher schon initiiert worden, ist also nicht direkt sozusagen daraufhin entstanden.
Die beiden Kuratoren, Sarah Siegmund und Florian Matzner, kommen nicht aus Chemnitz, also sind keine Gebürtigen. Wieso haben Sie externe Kuratoren geholt und nicht jemanden aus Chemnitz selber?
Es gab vor über 10 Jahren mal ein Projekt, das sich sozusagen nur mit Chemnitzer Künstlern und Kuratoren beschäftigt hat, was auch gut war. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man von außen auf so eine Stadt guckt, auch um freier zu sein, frei in den Entscheidungen, frei in Netzwerken. Wir haben mit Florian Matzner und Sarah Siegmund sehr erfahrene Kuratoren. Florian Matzner hat sehr viel schon gemacht, hat in Skulpturprojekten in Münster 1997. Wir brauchen auch Profis, die sozusagen international vernetzt sind. Und das sind beide. Und sie haben zum Beispiel, wenn Sie die Auseinandersetzung vor 2 Jahren ansprechen, wir haben Henrike Naumann natürlich als Künstlerin eingeladen, die sich mit solchen Themen beschäftigt. Tobias Siloni hat sich mit dem NSU beschäftigt. Aber es gibt durchaus sich auch politische Positionen. Peng macht etwas zu antifaschistischen Auktionen. Insofern das Dinge, die kann man vielleicht besser machen, wenn man von außen dazukommt.
Sie sind, Herr Bußmann, selber ja 2018 nach Chemnitz gekommen. Hat sich das Klima in der Stadt für Sie in den letzten 2 Jahren spürbar verändert?
Das Klima hat sich verändert, auch verbessert. Also es war der große Schock 2018 im Sommer natürlich für alle. Und die Stadt ist, glaube ich, zusammengewachsen, zusammengerutscht. Wir machen was zusammen. Und ich glaube, diese Ausstellung selbst ist ja eine Initiative von der gesamten Stadtverwaltung, von der Politik auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025. Das ist immer wieder wichtig zu betonen. Also es geht auch um Offenheit, Internationalität. Und es hilft, glaube ich, der Stadt, dass sie sich zusammensetzt und kulturell diese Stadt auch ändern möchte und auch das Image dieser Stadt ändern möchte. Und ich glaube, dass diese Ausstellung selbst auch dazu beitragen kann.
Die Künstlerin Henrike Naumann hatten Sie schon erwähnt. Sie ist jemand, die explizit politisch arbeitet. Auch kommen die Spaltungsversuche der Gesellschaft durch die Rechtsextremen in diesem Großprojekt Gegenwarten vor?
Natürlich. Also Tobias Siloni macht was zum NSU. Peng macht etwas zu Antifa. Da gibt es in den sozialen Medien jetzt auch schon Diskussionen, wieso das in den Kunstsammlungen passieren kann. Henrike Naumann beschäftigt sich mit Evolution Chemnitz in verschiedenen evolutionären, aber auch revolutionären Tendenzen seit 1919. Geht ganz explizit auch auf den NSU ein und auf die Ausschreitung von 2018. Das ist ein Thema, was diese Stadt beschäftigt und was wir auch künstlerisch natürlich mit aufgreifen. Allerdings ist die Ausstellung selbst jetzt nicht eine Ausstellung, die rein politisch ist. Es gibt auch völlig andere Fragen, städtebauliche Fragen, ökologische Fragen. Alles, was so eine Stadt ausmacht, findet sich auch in der Ausstellung wieder.
Ja, zum Beispiel wird eine Gartenanlage gestaltet vor dem Postgebäude. Diese Fotos habe ich auf Ihrer Homepage gesehen. Hat diese Bukolik etwas Hintersinniges?
Das ist das Atelier Le Balteau, ein französisches Kollektiv, das in Berlin arbeitet, ganz Europa Gärten gestaltet. Eigentlich sind das Landschaftsarchitekten und Gärtner. Es geht auch darum, wie geht man mit Unordnen in der Stadt um oder mit Plätzen um, die nicht wirklich genutzt werden, die vielleicht Steinwüsten sind. Und die sozusagen zurück in die Natur zu verwandeln und die auch brauchbar wird, nutzbar zu machen und für die Stadt und für die Menschen, die jetzt leben, wieder zu erschließen. Insofern vielleicht weniger Bukolik, aber eher Renaturierung, wenn man so möchte.
Für Chemnitz ist ein Projekt, den öffentlichen Raum für Kunstinstallationen zu nutzen, ja doch eine Premiere. Bespielen Sie neben den Steinwüsten und jetzt der Gartenanlage, über die wir kurz gesprochen haben, denn mehr die für Chemnitz wichtigen, gut sichtbaren Orte oder geht es doch auch häufiger an abseits gelegene, verborgene?
Tatsächlich, die Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen worden, sich mit der Stadt zu beschäftigen und sie konnten selbst die Plätze aussuchen, in denen sie gehen wollten. Wir hatten Vorschläge gemacht. Am Karl-Marx-Kopf selbst haben wir keine Arbeit gemacht, das würde sich natürlich anbieten, aber kurz dahinter. Wir machen an der Brückenstraße, das ist die große Aufmarschstraße von Chemnitz, die aber leider städtebaulich am Nichts endet, gibt es eine Arbeit vom Observatorium, die sozusagen städtebaulich hier reparieren, wenn man so möchte. Der Roman Siegner, der Schweizer Künstler, hat ein Auto im Schlossteich versenkt. Vielleicht auch ein Kommentar auf die autogerechte Stadt und die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben. Oder die holländische Künstler Patricia Kasenhout hat sich mit der sogenannten Bazillenröhre beschäftigt. Das ist eine Unterführung unterm Bahnhof, die so heißt, weil sie wahnsinnig stinkt und keiner da gerne durchging früher. Er hat es in Violett-Purpur gestrichen und mit einem Schwarzlicht ausgestattet. So transformiert sie Unorte oder Orte, die sehr unangenehm waren, auf einmal zu ganz neuen Erfahrungsorten und zu Orten, durch die man noch gerne durchgeht oder gerne da ist. Insofern, es sind nicht nur sozusagen die Highlights dieser Stadt, die bespielt werden, sondern eben auch die etwas abseitig gelegenen Orte.
Viele der Künstler arbeiten international und leben weit weg von Chemnitz. Können trotzdem einige zur Eröffnung an diesem Wochenende kommen?
Ja, es sind schon heute sehr viele da gewesen. Wir hatten eine Pressekonferenz heute. Wir arbeiten auch mit lokalen Initiativen zusammen. Es sind nicht nur internationale Positionen dabei. Und es im Augenblick sind sehr viel schon da. Und die werden auch alle bei der Eröffnung am Samstag um 15 Uhr im Stadthallenpark auch anwesend sein.
In Chemnitz wird am Wochenende der öffentliche Raum für Kunstaktionen genutzt, die die Geschichte und Gegenwart im Leben der Stadt sichtbar machen wollen. Ich bedanke mich bei Frederik Bußmann, der als Generaldirektor der Kunstsammlung direkt mit dem Projekt verbunden ist. Ihnen noch einen guten Abend, Herr Bußmann.
Ja, herzlichen Dank.
Und am Samstag wird der Kunstkritiker Carsten Probst einen Rundgang durch Chemnitz machen und sich Stationen des Projektes Gegenwarten anschauen. In Fazit wird er dann davon berichten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Erwartung, dass die Infektionszahlen in vielen Bundesländern bald wieder konstant ansteigen könnten, hemmt die Lust, sich jenseits der eigenen Landesgrenzen ein paar Ferientage zu verbringen. Stattdessen werden Regionen und Städte in Deutschland jetzt ausgiebiger erkundet und wertgeschätzt. Eine Ausstellung in Mannheim sorgt für Erinnerungen an unbeschwertere Tage. Die Schau in 80 Bildern um die Welt versammelt die schönsten Reisefotografien aus der Bildersammlung der Reichs-Engelhorn-Museen. Ebert Reuss hat sie alle betrachtet.
Wer Ende des 19. Jahrhunderts auf Italienreise ging, der bestellte und kaufte sich ein exklusives Fotoalbum bei Giorgio Sommer in Neapel. So wie der berühmte Architekt Hermann Billing, später Schöpfer der Mannheimer Kunsthalle. Kurator Claude Sui blättert in diesem 5 Kilogramm schweren Prachtband in rot-braunem Chagrin-Leder mit der geprägten Inschrift Italia.
Wir sehen hier Städteansichten, Landschaften, Menschen, Leute, aber auch Naturkatastrophen. Und eines der ganz besonderen Highlights ist, dass wir den Ausbruch des Vesuv sehen. Auch hier wurde im Negativ genau festgehalten am 26. April 1872 um 15.30 Uhr.
Als ob man selbst dabei gewesen wäre. Und genau das galt es den Daheimgebliebenen zu zeigen, mit Hilfe dieser frühen standardisierten Reisefotografien.
Giorgio Sommer, einer der großen Fotografen für Italien, hatte ja Glasnegative und anhand dieser Glasnegative konnte er dann Albumin-Papierabzüge, das gängige Verfahren des 19. Jahrhunderts, herstellen.
Auch ohne Computer und Photoshop wurde damals analog kräftig aufgehübscht. Claude Sui zeigt uns zwei Bildvarianten des Kolosseums in Rom. Einmal mit leerem weißen Himmel und eine andere Variante mit dramatisch aufgetürmten Wolkenmassen.
Man hat hier kürzere Belichtungszeiten verwendet, um die Wolken festzuhalten. Und die anderen Bilder mit dem leeren Himmel, das waren die längeren Belichtungszeiten. Und dann hat man also versucht, die Kurz- und die Langzeitbelichtung dieser beiden Negative miteinander zu verbinden. Und so wurden dann eben hier diese dramatischen Wolken hineinkopiert, was einfach viel stimmungsvoller war für den Käufer und auch für das Kolosseum.
Reisen war einmal exklusiv und ziemlich abenteuerlich. Auf Pyramiden klettern, am Berg Fuji Erleuchtung suchen und in Jerusalem auf den Spuren des Erlösers wandeln. Für das aus drei Abzügen riesiger Glasplatten zusammengesetzte Jerusalem-Panorama sollte man eigens eine Lupe mitnehmen.
Und das ganz Besondere ist die unglaubliche durchgängige Tiefenschärfe, Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Das ist etwas ganz Besonderes, was sogar selbst die heutigen Kameras nicht hinbekommen.
Claude Souy hat aus den Fotoschätzen der Reichs-Engelhorn-Museen wirklich außergewöhnliche Bilder hervorgezaubert.
Wir haben hier ein ganz besonderes Bild, nämlich eine Alpenüberquerung im Freiluftballon mit Fernauslöser von Dieter Heggemann. Wunderbar passend auch zu Jules Vernes in 80 Tagen um die Welt.
Die Ausstellung in 80 Bildern um die Welt illustriert die Geschichte der Reisefotografie und zeigt zugleich die schönsten Sehnsuchtsorte auf allen Kontinenten. Ein kleiner Trost für Reiseverzicht in den risikoreichen Zeiten von Corona. Und mit einer Abteilung großformatiger Schwarz-Weiß-Fotografien des 2013 verstorbenen Hasselblatt-Fotopreisträgers Robert Häusser liefert Kurator Claude Souy sogar einen sehr aktuellen Kommentar.
Robert Häuser wusste ja noch gar nicht, dass wir eine Pandemie haben werden. Und wenn man sich aber seine Bilder anschaut, dann sehen wir, das Grand Hotel verwaist. Kein Mensch ist zu sehen. Oder Swansea, diese Strandhäuser, auch hier kein Mensch. Das nächste Bild heißt Holiday. Wir sehen einen Wohnwagen in einem Verschlag, eingehaust, abgesperrt, immobil. Das passt wunderbar zu der jetzigen Situation.
In 80 Bildern um die Welt. Das Reichs-Engelhorn-Museum in Mannheim zeigt Reisefotografien aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Haha, betitelt die Süddeutsche Zeitung einen Artikel von Jens Christian Rabe, der meint, es sei höchste Zeit, um über das wirkliche Problem des deutschen Humors zu reden. Für Rabe sieht es in der hiesigen Kabarettszene finster aus. Der deutsche Comedian, die deutsche Comedienne verbünden sich, von den üblichen zarten Proforma-Frotzeleien abgesehen, mit dem anwesenden Publikum gegen abwesende Dritte, um diese dann genüsslich zu deklassieren. Seien es Menschen mit mehr als 10.000 Euro Monatsgehalt, die Harald Schmidt einst zu den legitimen Zielen erklärte, oder Politiker oder Social-Media-Nutzer oder eben Transsexuelle oder Menschen mit Behinderung. Als abschreckendes Beispiel zitiert der SZ-Autor Rabe die umstrittene Lisa Eckert etwa mit diesem, sagen wir, Scherz. Die Erektion des schwarzen Glieds braucht alle 7 Liter Blut, über die ein Mensch verfügt. Da trifft es sich gut, dass der Berliner Tagesspiegel unter dem Titel »Die Narrenfreiheit gehört uns allein« ein Interview mit Lisa Eckert führt. Ob sie über das starke Echo nach der Ein- und Ausladung zu einem Hamburger Literaturfestival erfreut sei, möchte Gunda Bartels wissen. Erfreut bin ich nicht, entgegnet Eckert, weil ich eher klassisch nach Ansehen strebe und nicht plump um Aufmerksamkeit buhle. Mir wäre es lieber, wenn man sagt, die Eckert ist Dynamit, weil man mein Werk aus den richtigen Gründen als brisant erachtet. Entsetzt hat es mich aber auch nicht. Als die Kritik an meinem Fernsehauftritt aus 2018 im Mai aufkam, dachte ich, das sei noch der Quarantäne geschuldet. Da sind den Gutunmenschen offenbar die Spaziergänge ausgegangen, die sie fotografieren und im Netz anprangern können. Also wurden die Archive geöffnet. Sie haben richtig gehört, Eckert spricht von Gutunmenschen und erklärt, den Begriff Gutmensch als Schimpfwort schätze ich nicht. Das sind Philanthropen, wie ich auch, gegen die habe ich überhaupt nichts. Anders die Gutunmenschen mit ihrem wahnwitzigen, in den Fundamentalismus abgleitenden Glauben, ein besserer Mensch zu sein. Der zeugt von einer Überheblichkeit, zu der selbst ich es noch nicht gebracht habe. Sehr unterhaltsam, das Interview mit Lisa Eckert im Tagesspiegel. In der Tageszeitung verteidigt die Hamburger PEN-Vorsitzende Regula Fenske nicht etwa die Ausladung Lisa Eckerts von dem besagten Festival. Fenske verteidigt die Kritik an der Ausladung und geht auf den Antisemitismusvorwurf ein, den sich die Kabarettistin zugezogen hat. Für Antisemitismus gibt es keine Entschuldigung. Bei Lisa Eckhardt müssen wir über Satire und Figurenrede diskutieren. Der große Kabarettist Helmut Qualtinger hat auch aus Nazi-Perspektive gesprochen. Die Frage ist, ob sie nicht dem Publikum den Spiegel vorhält, indem sie solche Positionen auf die Bühne bringt. Dekonstruiert oder reproduziert sie? Diese Debatte wird verhindert, wenn jetzt alle Antisemitismus schreien, die ihr Werk gar nicht kennen. Der Feind steht rechts, aber wenn wir solche Diskussionen im breiten linksliberalen Spektrum nicht mehr führen, outsourcen wir den Einsatz für die Meinungsfreiheit an die Rechten. Regula Fenske in der Taz. Ebenfalls weiter im Gespräch die Soziologin Cornelia Kopetsch, die nach dem Urteil einer Untersuchungskommission der Universität Darmstadt in ihren Büchern massiv plagiiert hat. Ein Urteil, an dem sich Gustav Seibt in der SZ reibt. Kopetschs Buch »Die Gesellschaft des Zorns«, das auch die Öffentlichkeit beeindruckte, war keine Qualifikationsschrift, es diente nicht dem Erwerb von Titel oder Lehrerlaubnis. Sein Anspruch war die Entwicklung einer übergreifenden These. Zu dieser These lässt der Prüfungsbericht nichts verlauten. Ist auch sie abgekupfert? Oder wird sie wertlos, weil Kopetsch sich bei einzelnen Argumenten fremder Erkenntnisse und Formulierungen bedient hat? Auch wenn Ihnen Fußball Schnurz ist, lesen Sie Merlosse de Moschee in Kölle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht um die Aufregung der Bild-Zeitung über die DITIB-Zentralmoschee, die in dem winzigen Stadtpanorama auf den neuen Auswärtstrikots des 1. FC Köln zu sehen ist. Übrigens, was wir selbst jetzt vorhaben, steht sehr präzise in folgender SZ-Überschrift. Ein Plapperkopf kehrt heim.
Arno Otzesek nach der Lektüre der Feuilletons vom Freitag. Mein Name ist Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht.